Wheelspin, der Formel-1-Podcast, wird präsentiert von Dr. Anzai, dein Marktplatz für medizinisches Cannabis.
Herzlich willkommen zu Wheelspin, der Formel-1-Podcast, präsentiert von Chantal Reinhardt und Timo Heuberger.
Und damit herzlich willkommen zur vierten Folge vom Wheelspin-Podcast. Es ist ja gerade Sommerpause, im Paddock ist eigentlich gar nichts los gerade. Jeder ist im Urlaub und genießt seine freie Zeit. Wir tun das nicht, wir sind trotzdem für euch da. Und aus dem Grund haben wir überlegt, wie wir die Sommerpause jetzt am besten überbrücken können. Und wir haben gedacht, wir machen mal eine kleine Zeitreise zurück in die Vergangenheit. Wir haben ein paar Beispiele rausgesucht von den größten Skandalen in der Formel 1. Sind natürlich nicht alle, da gab es noch wesentlich mehr. Wir haben einfach mal ein paar interessante rausgesucht. Und wenn ihr selber denkt, okay, da fehlt jetzt noch irgendwas Spannendes, dann könnt ihr das ja gerne hinzufügen. Ist ja gar kein Problem. Hören wir uns gerne an, sehen wir uns gerne an. Und ja, Timo ist natürlich auch wieder dabei. Hallo.
Ich habe schon gedacht, du machst den Podcast heute allein und kannst, gar kein Problem. Ich kann auch gerne aufstehen. Also ich glaube, die Leute hören dir auch eine ganze Stunde ohne mich zu.
Ich weiß nicht, ob ich das will, wenn ich ehrlich bin.
Das ist schön. Schön zu hören, nach einer Woche abstinent sein hier. Willkommen auch von meiner Seite. Stichwort Urlaub, den könnte ich jetzt ganz gut gebrauchen. Man könnte meinen, ich wäre im Urlaub gewesen, dem war nicht so, hatte noch andere Sachen zu tun. Aber heute wieder stehe ich stramm oder sitze stramm zu unserem Podcast.
Ja, genau.
Arbeit. Hallo Chantal übrigens noch.
Ja, hallo Timo. Ja, genau. Das Leben geht weiter, die Arbeit geht weiter. Und damit würde ich sagen, fangen wir an. Den ersten Skandal, den ich rausgesucht habe, man weiß natürlich nicht, wie viele sich daran noch erinnern, ist der Betrug vom British American Racing Team im Jahr 2005. Timo, willst du mal erzählen, was passiert ist?
Also für alle, die diese lange Begrifflichkeit oder diesen langen Namen nicht kennen, das ist ja damals ein Team gewesen, was unter BAR Honda an den Start gegangen war. Genau. Ich glaube, da könnten es wahrscheinlich der ein oder andere ein bisschen mehr zuordnen. Ist 20 Jahre, da liegt es 20 Jahre zurück in der Saison 2005. Das war ja jenes Team, wo Jenson Button Weltmeister geworden ist. Das einzige Mal Weltmeister geworden ist. Und daraus, ja, das Team gab es ja nicht lange, aber sorgte in seiner kurzen Zeit dann doch für einen kleinen Skandal, wobei man aber sagen muss, in so ähnlichen Formen hatten wir das immer mal wieder. Also dass Disqualifikationen zum Beispiel es gab, aber hier war schon ein bisschen dreist, wo man eigentlich agiert hat. Also es ging um den Imola Grand Prix 2005, wie es natürlich immer so ist, gibt es Kontrollen oder gab es Kontrollen und ja, das Auto war schlichtweg ein bisschen zu leicht. Gut, könnte man sagen, haben wir dieses Jahr ja auch schon erlebt, aber damals Mindestleergewicht von 600 Kilo, das Auto von Button allerdings nur 594,6 Kilogramm. Das ist jetzt noch nicht mal der allergrößte Skandal. Der Skandal ist eigentlich ein anderer, dass nämlich ein zusätzlicher Tank verbaut war, der auf den technischen Zeichnungen nicht enthalten war. Und als das dann rauskam, kann man sich vorstellen, dass das natürlich eine härtere Strafe zur Folge hatte, wie jetzt, dass man einfach nur in Anführungsstrichen zu langsam war. Und dann gab es, wie es zu erwarten ist, eine Disqualifikation, aber vor allem auch eine Sperre für die nächsten zwei Grand Prix. Also hat sich gelohnt auf jeden Fall.
Ja, ist schon eine kackendreiste Nummer, auf gut Deutsch gesagt. Also vor allem dieser Tank, also nach meinem Verständnis nach war dieser zusätzliche Tank, der auf den Zeichnungen nicht enthalten war, der hat während des Rennens, vor allem zum Ende hin, diesen Reservetank, wie man ihn nennen mag, hat den vollen Tank wieder aufgefüllt. So, aber als das Auto dann am Ende komplett entpumpt wurde vom Benzin, war das Auto dann halt zu leicht. Und genau so ist es dann aufgefallen, weil man sich gefragt hat, okay, warum ist das Auto so leicht? Dürfte ja eigentlich nicht der Fall sein. Aber gut, wenn du natürlich noch einen Zusatztank hast, in dem auch kein Benzin mehr drin ist, dann fehlt dir natürlich das Gewicht. Ja, ich finde es dreist. Auf der anderen Seite, das klingt jetzt natürlich ein bisschen schelmisch, aber ich finde es auch irgendwie genial. Muss man erst mal drauf kommen, sowas zu machen
genial,
und das auch durchzuziehen.
Aber genial ist es ja auch nur dann, wenn es nicht auflegt. Ne? Wenn es natürlich dann auf eine relativ einfache Weise dann auflegt, du musst halt immer mit einkalkulieren, je länger du das halt machst. Ne? Also es gibt ja noch andere Skandale, die dann noch härtere Strafen zufolge hatten. dass je länger du das machst und je länger oder je mehr Rennen, für mehr Rennen dir das nachweisbar ist, am Ende die ganzen Punkte futsch sein können. Und noch Schlimmeres, also große Strafzahlungen. Also ich glaube nicht genial, ich würde es eher, weiß ich nicht, fast schon naiv würde ich auch nicht sagen, weil man ja eigentlich schon wusste, was man tat.
Ja, ja, klar.
Eigentlich hat's was von Dummheit, muss man schon sagen.
Ich finde die Idee gut, die sie hatten. Ich sage nicht, dass es gut umgesetzt ist, das ist was anderes, aber die Idee, die ist natürlich, muss man erstmal drauf kommen. Gell? Und dann halt auch als gesamtes Team diese Dreistigkeit zu besitzen, das finde ich halt erstaunlich. Also wenn einer auf die Idee kommt, dann sollte man ja irgendwie drauf hoffen, dass der andere sagt, nee, hör mal, bist du bescheuert? Das kann uns richtig in die Pfanne hauen. Aber es haben ja scheinbar alle mitgezogen und haben das Ding voll durchgezogen, bis es dann halt aufgeflogen ist. Und ja, ich meine, 2005, auch da tut's weh, wenn du zwei Grand Prix aussetzen musst. Aber für das Maß an Dreistigkeit hätte man da auch schon noch ein bisschen einen draufschlagen können. Also, weiß nicht, wie siehst du das?
Ich meine ja, es gab ja schon andere Entscheidungen. Wir werden ja noch über einen anderen Skandal sprechen, der weitaus heftiger war. Wo hätten auch andere noch zu Schaden kommen können. Da hat man schon eine härtere Strafe angesetzt. Gut, aber die Frage ist, was ist denn da dann die, was wäre hart genug gewesen? Also im Endeffekt soll es ja den Vorteil, den man ja offensichtlich hatte, irgendwo wieder wegbügeln und gleichzeitig auch einen Denkzettel mitgeben, so nach dem Motto, mach das nicht nochmal. Und ja, gut, im Endeffekt die Disqualifikation und nochmal zwei, gut, dann bist du für drei Rennen punktlos.
Ja, tut schon weh, aber gut, ist ja danach auch nicht mehr vorgekommen, von dem Team zumindest. Und ja, hat, ich weiß nicht, war ja jetzt nicht so das erfolgreiche Team, dass es sie jetzt wirklich weit gebracht hätte. Also hatten schon Erfolge. Ja,
immerhin wurde Jenson Button Weltmeister.
Ja, 2009, aber das, ja doch, war 2009. Klar, habe ich nicht vergessen, aber zu der Zeit rede ich jetzt. Das war ja dann doch mal 4 Jahre später. Ja, ja, ganz interessant, finde ich halt eine lustige Anekdote, weil BAR ist ja praktisch ein Nachfolger von Tyrell, die haben die ja damals übernommen. Und die haben ja damals, ich meine, wann war es, 1982, auch schon wegen dem Betrug richtig einen auf den Deckel bekommen, wo denn ja ganzen Punkte für die Saison revidiert wurden. Da denke ich mir nur so, ja, ihr habt auf jeden Fall die Ehre weitergeführt. Also ihr habt genau da weitergemacht, wo das andere Team aufgehört hat. Also es ist natürlich eine Hausnummer. Hat man auf jeden Fall aus seinen Fehlern gelernt an der Stelle.
Aber dass Autos immer mal wieder zu leicht sind, das hat man ja auch in diesem Jahr schon erlebt.
Kann passieren.
Ne? Ferrari, ja, kann. Es ist ja schon, also man kalkuliert es ja schon irgendwo auch mit ein, dass es wirklich auf Spitz, auf Knopf da aufgeht und dass es halt eben auch schief gehen kann. Also dessen ist man sich ja schon auch bewusst und dass das dann auch eine Disqualifikation nach sich ziehen kann, das darf man dabei ja auch nicht vergessen. Aber lass uns vielmehr mal lieber über eigentlich so das also für mich ist es von all den Skandalen, glaube ich, jener Skandal, wobei viele sagen, es ist kein Skandal, für viele ist es ein richtiger Skandal. Es ist jedenfalls ein bis heute umstrittenes Thema, wenn man natürlich über Abu Dhabi 2021 spricht. Die meisten denken sich, oh Gott, nicht schon wieder, weil dieses Thema ja in diesen fast 4 Jahren ja schon des Öfteren durchgekaut wurde. Und ich habe es ja auch kürzlich erst mit Nils Wittig in der Sendung Klartext nochmal durchgekaut und ja auch gefragt, wie er zu dem steht und wie er entschieden hätte. Und er hat ja auch gesagt, so wie Masi entschieden hat, der dann später entlassen wurde, so kann man schon auch unterschreiben. Um nochmal die Story zu erklären, das darfst du gerne tun an der Stelle mal.
Ja, genau. Also ich denke mal, die meisten von euch werden sich noch daran erinnern, was passiert ist. Aber ich roll's für euch nochmal auf. Kurz vor Ende des Rennens ist Nicolas Latifi in die Barrikade gecrashed und hat damit mehr oder weniger die WM 2021 entschieden. Hätte man auch nicht gedacht, dass der Mann im Titelkampf teilnimmt, aber ja, er hat's geschafft. Genau. Infolge des Unfalls wurde dann das Safety Car auf die Strecke geholt und man muss dazu sagen, Hamilton war zu dem Zeitpunkt noch auf Platz 1 und Max Verstappen war auf Platz 2. So, zwischen denen haben aber mehrere überrundete Autos sich bewegt hinter dem Safety Car. Und normalerweise ist es ja so, dass sich überrundete Autos dann am Safety Car vorbei selber entrunden. Das wurde erst nicht stattgegeben und die Autos sind weiterhin hinter Hamilton hergefahren. Das heißt, es war ein relativ großer Abstand zwischen Hamilton und Verstappen zu dem Zeitpunkt. Im zweiten Moment hieß es dann aber, ja okay, ihr dürft's doch. Das haben die dann natürlich auch gemacht, haben sich wieder von hinten im Feld angeschlossen und Max Verstappen konnte so natürlich zu Hamilton aufschließen. Das war die Entscheidung von dem damaligen Rennleiter Michael Masi. Und ja, das Safety Car ist dann eine Runde vor Rennende wieder reingeholt worden. Und das heißt, das Rennen wurde praktisch ganz normal weitergefahren für genau eine Runde. So, da Hamilton aber reifentechnisch Verstappen unterlegen war, konnte Verstappen ihn dann so überholen und konnte so natürlich noch das Rennen gewinnen und damit auch die Weltmeisterschaft. Ja, Michael Masi wurde daraufhin dann auch von der FIA rausgeworfen. Mercedes und Red Bull hatten sich dann natürlich ganz schön dick in der Wolle, weil Red Bull fand das natürlich eine super Entscheidung. Mercedes fand es eine total bekackte Entscheidung. Und die Fans, da scheiden sich ja bis heute noch die Geister drüber, was jetzt rechtmäßig war und was nicht. Man kann auf jeden Fall sagen, ja, das Entscheidungsverhalten von der Rennleitung in dem Rennen ist fragwürdig, vor allem, weil es ja so nicht unbedingt vorher gehandhabt wurde. Aber da muss ich noch
mal betonen. Was genau ist für dich fragwürdig?
Ja, weil man es so vorher nicht kannte. Und das ist halt einfach, da kommen halt so viele Faktoren zusammen in dem Moment. Das ist, also.
Also man hat ja im Vorfeld die Einkunft oder man war ja vorher von allen Teams die Überzeugung, dass man ein Rennen nicht in einem Safety Car zu Ende fahren lassen will.
Das ist ja diese
Kernentscheidung. Deswegen entschied ja auch Masi, dass das Rennen nochmal für eine Runde freigegeben wird, damit das eben nicht in einem Safety Car zu Ende geht, weil dann wäre es irgendwo auch ein Skandal geworden, weil das Rennen nicht mehr freigegeben wurde und Verstappen keine echte Chance mehr gehabt hätte, ihn anzugreifen. Die Frage ist, was ist denn überhaupt der eigentliche Skandal? Man darf nicht vergessen, die Parameter, Mercedes und Lewis Hamilton haben sich entschieden, nicht nochmal an die Box zu gehen, weil sie die Gefahr gesehen haben, dass sie dadurch Platz 1 verlieren. Verstappen hatte nichts zu verlieren, der konnte nur alles gewinnen, entschied sich eben kurzerhand nochmal auf Softreifen zu gehen. Und da allein lag ja schon mal dieses Ungleichgewicht. Also kann man ja da nicht schon von einem Skandal sprechen. Das war im Endeffekt, jeder hat die für sich wohl richtige Entscheidung getroffen, auch wenn im Nachgang das nochmal vielleicht von manchen Parteien anders gesehen wird. Aber was ist die Fehlentscheidung, dass die Autos zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen sich dann am Ende doch noch nur die zwischen denen überholen oder zurückrunden durften und eben nicht alle, wie es das eigentliche Reglement irgendwie vorgesehen hätte? Da hat man ja auch dann argumentiert, das hätte am Ende des Tages einfach zu lange gedauert. Dann hätte das Rennen so auch nicht mehr zu Ende gefahren werden können. Also es ist ja eigentlich so eine Entscheidung, würde ich sagen, du hättest eigentlich nur verlieren können. Der Crash zu dem Zeitpunkt, als Latifi gecrashed war und hat ja auch Nils Wittig in der Sendung bei uns erzählt, das verpasst er gerne nochmal anschauen hier auf YouTube und auf chairmon.de, dass man eigentlich der Meinung ja auch, glaube ich, war, dass man das Auto schneller geborgen bekommt. Das hat ja nur hundslange gedauert und dann warst du schon kurz vor Ende. Also du hattest effektiv dann eben noch genau eine Runde. Und ich glaube, egal wie du entschieden hättest, du hättest es falsch gemacht. Du hast dann natürlich klar, was ja auch Nils Wittig auch nochmal betont hat, alleine schon dieser offene Funkverkehr, dass jeder kreuz und quer zum Rennleiter hat funken können. Dieser Druck natürlich auch, weil Masi wusste natürlich auch, was jetzt passiert. Hat es ja alles mitverfolgt. Das heißt, ich glaube, er war sich dessen bewusst, was seine Entscheidung auslösen wird, so oder so auslösen wird. Entweder lasse ich bis zum Ende durchfahren, hätten sie alle, hätten die ganzen Verstappen-Fans und Red Bull wären auf die Barrikaden gegangen. Das mit Masi wäre wahrscheinlich ähnlich verlaufen. So ist es aber mit Mercedes und Hamilton passiert. Und ich sag mal so, das habe ich auch in einem Gespräch mit Nils auch nochmal betont, die WM ist nicht in Abu Dhabi entschieden worden. In Hamilton, da hat er in den Rennen davor das ein oder andere Mal profitiert, genauso auch wie in Verstappen profitiert oder umgekehrt eben auch benachteiligt wurde. Deswegen, ich finde, aus meiner Sicht, für mich ist es kein Skandal. Eigentlich war es ein todlangweiliges Rennen, muss man sagen. Und erst durch den Crash von Latifi kam diese ordentliche Würze da rein. Aber ich glaube, viele reduzieren ihren Blick nur auf Abu Dhabi, dass Abu Dhabi alles entschieden hätte. Wenn Masi nicht so und so entschieden hätte, wäre Hamilton Weltmeister geworden. Dadurch, dass Masi so entschieden hat, ist Verstappen Weltmeister geworden. Aber wie war es denn bei den 21 Rennen zuvor, die wir da hatten?
Ja, nee, ich stimme dir dazu. Also um Gottes Willen, ich wollte das eigentlich noch erwähnt haben, aber ich kann es auch an
wie
der Stelle noch
denn?
Erwähnen. Ja, ich finde es schwierig. Also du, wie du es sagst, und da stimme ich dir zu 100% zu, du kannst es nicht allen recht machen und dass die Entscheidung irgendjemand negativ betrifft, ist klar. Wer es am Ende ist, gut. Das Einzige, was mich irritiert hat, ist, dass diese Entscheidung so getroffen wurde, wie sie getroffen wurde. Aber ich sage nicht, dass es zwangsläufig ein Skandal ist. Der Skandal, der wurde in meinen Augen hauptsächlich von den Medien daraus gemacht. Und das und von den Fans vor allem auch. Weil da sind natürlich zwei Lager aufeinander gestoßen, die, auch für die Fans war das eine anstrengende Saison. Also die haben sich da weggefetzt auf der Strecke, die haben ja nichts anbrennen lassen, die beiden. Und natürlich, wenn du jetzt schon 21 Rennen vorher anguckst und dein Lieblingsfahrer kämpft und kämpft mit dem um diesen Titel und verliert dann auf so, es ist ärgerlich für Lewis Hamilton gewesen, das kann man nicht anders sagen. Auf so eine blöde Weise dann die Weltmeisterschaft zu verlieren, da verstehe ich, dass du den Grund suchst, dass es nicht an ihm gelegen hat, dass es daran gelegen hat, wenn man aus diesem Fanlager kommt. Auf der anderen Seite wäre das vollkommen nachvollziehbar gewesen aus Verstappen-Fansicht, wenn es andersrum gekommen wäre. Und ich glaube, da sind einfach wirklich zwei sehr, sehr große Fanlager aufeinandergestoßen und auch verschiedene Nationalitäten in den Medien. Natürlich berichtet die niederländische Medienwelt anders über Verstappen, als es jetzt die britische tun würde, muss man einfach so sagen. Das ist so. Deswegen der Skandal, der ist eher außerhalb von der Rennstrecke entstanden, als dass er auf der Rennstrecke entstanden ist, in meinen Augen. Ich denke schon, dass man es als Skandal betiteln kann, weil so wird es halt gehandelt von den meisten Leuten. Auch wenn ich sage, ich meine, es ist 4 Jahre her, ist jetzt passiert. Man kann es ja eh nicht mehr ändern.
Ja, aber wenn man überlegt, natürlich kannst du es nicht mehr ändern, aber es hat schon so seine Nachwirkungen.
Natürlich.
Für mich ist Hamilton seither einfach ein gebrochener Mann. Der ist nie wieder aufgestanden, muss man ehrlicherweise sagen. Und so jämmerlich, wie man ihn jetzt erlebt hat, letzte Woche in Ungarn, das ist so ein weiterer, wie soll ich sagen, so ein weiterer Tropfen auf dem heißen Stein, also irgendwann einfach, der das Ganze mal zum Überlaufen bringt. Aber wenn ich überlege, was mir so beispielhaft einfällt, ich glaube, war es Silverstone, wo Hamilton Verstappen regelrecht abgeschossen hat,
ja.
Sein Rennen war zu Ende, Hamilton, der wurde zwar mit einer 10-Sekunden-Strafe, glaube ich, belegt,
ja, so
hat das Rennen aber am Ende trotzdem gewonnen. Na, also da kannst du auch dich fragen, bei solchen Ereignissen oder auch da, wo Verstappen, das war, glaube ich, in Monza, wo sie aufgedockt sind, wo Verstappen quasi auf Hamilton drauf stand.
Ja.
Das war ja auch so eine Art, also du hast so deine Mini-Skandälchen, wenn man sie mal so sieht, eigentlich schon drumherum immer wieder gehabt. Und bei Hamilton kann man sich fragen, sind 10 Sekunden angemessen? Wenn man überlegt, hat das Rennen noch gewinnen können. Verstappen ging punktlos raus, weil er abgeschossen wurde. Da kannst du dich auch fragen, okay, wenn die Rennleiter oder wenn die Rennkommissare da anders entschieden hätten, dann wäre das im weiteren Verlauf eine andere Konstellation in der Fahrer-WM geworden. Umgekehrt genauso auch das Spektakel in Monza. Also du kannst da viele Beispiele hervorholen, wo du argumentieren kannst, dass da vielleicht die ein oder andere Entscheidung zuvor schon falsch getroffen wurden. Und dann halt einfach in dieser Konstellation klar war, okay, da kommen beide nach Abu Dhabi und hier wird sich das Finale entscheiden. Aber es konnte sich eben nur final da entscheiden, weil sich zuvor, da glaube ich, sind einfach Fehlentscheidungen getroffen worden. Wenn ein Hamilton viel, viel schärfer bestraft worden wäre, in Silverstone zum Beispiel, dass er das Rennen nicht gewonnen hätte, vielleicht dann nur Dritter geworden wäre. Und der weitere Verlauf wäre aber so exakt so gewesen, dann wäre ja auch die Frage, welche Chancen hätte da jetzt Hamilton dann noch gehabt? Also da hätte es nicht gereicht, nur noch das Rennen zu gewinnen. Da hätte dann vielleicht darauf hoffen müssen, dass Verstappen nicht Zweiter wird. Also du kannst ja wirklich anfangen, wirklich sämtliche Variationen wirklich zu analysieren, wie es hätte kommen können. Es war für Masi einfach nur eine beschissene Situation. Und aufgrund des medialen Drucks, der da herrschte, hat er dann ja, nachdem ja dieser FIA-Bericht rauskam, wo man ja sich sehr einfach gemacht hat und in ihm das Bauernopfer nicht nur gesehen, sondern auch gefunden hatte. Für ihn, das hat ja auch Nils so erzählt, glaube ich, war es für ihn schon ganz gut, dass er da weg war, weil ich glaube, mit dieser Brandmarkung wäre es auch 22 Uhr darüber hinaus, jetzt mal wurscht, egal wie lange dort geblieben wäre, wäre es schwierig geworden.
Nee, klar, das sowas wirst du so einfach nicht mehr los. Aber gut, ich glaube, das reicht dann auch zu dem Thema. Also man muss ja auch irgendwann mal damit abschließen. Womit aber nicht abgeschlossen ist, bis heute nicht, nach 17 Jahren. Und es geht auch um Personen, die bis heute noch gebrandmarkt sind. Das hast du sehr schön gesagt. Lasst uns doch auf Crashgate kommen. Jahr 2008. Das Ding ist ja immer noch nicht gelutscht, mehr oder weniger. Also
deine vulgäre Sprache hier immer. Ich distanziere mich davon.
Mach das. Ja, also wie gesagt, das Thema ist leidig bis heute. Das geht ja jetzt auch alles nochmal vor Gericht, weil Felipe Massa sich ja aufgrund dessen um seinen 2008 WM-Titel betrogen fühlt.
Ja, aber man muss die Story erstmal, eigentlich das Pferd von hinten mal aufmischen.
Ja, das wollte ich dir jetzt überlassen.
Ah, das ist, warum? Okay, also gehen wir nochmal zurück. Das war Singapur 2008, damals das Renault-Team, Fahrer Fernando Alonso und Nelson Piquet Jr. Genau. Das war damals eine Phase, wo Renault längst nicht mehr konkurrenzfähig war. Man wollte auf Gedeih und Verderb diesen Sieg. Und damit Fernando Alonso überhaupt dieses Rennen gewinnen konnte, musste eine außerplanmäßige Safety-Car-Phase her. Und hat man einen Weg gewählt, der also eigentlich schon eiskalt ist, weil man nicht abschätzen kann, was passiert, wenn es so ausgeführt wird. Jedenfalls bekam dann Nelson Piquet Jr. die Anweisung, dass er in Runde 12 absichtlich crashen soll. Das kann man eigentlich in so verkürzter Form eigentlich auch formulieren. Und durch die dann herbeigeführte Safety-Car-Phase konnte dann Fernando Alonso an die Box einen außerplanmäßigen Stop einlegen und schaffte so dann am Ende eben das Rennen dann auch zu gewinnen. Dieser Skandal, das sollte ja nie an die Öffentlichkeit gelangen. Das war ja die Krux, obwohl ja alle Beteiligten davon wussten. Bernie Ecclestone wusste es, Max Mosley wusste es. Aber sie haben sich damals dazu entschieden, nichts zu sagen, weil sie die Sorgen hatten, dass das zu einem Skandal wird. Dummerweise ist es dann nur, wenn du halt einen Fahrer anstiftest, etwas zu tun, aber ihm gleichzeitig auch sagst, behalt das bloß für dich. Und dann aber der Tag kommt, an dem du ihn dann rausschmeißt aus dem Cockpit und sich dann der andere so dermaßen fast schon betrogen fühlt, dass er sich dann an seinem eigenen Team versucht zu rächen. Und dadurch ist es ja damals ja dann 2009 bekannt geworden. Es hat ja lange gedauert, bis dann die Strafen waren ja eigentlich drakonisch. Also gemessen an den Strafen damals würde es heute eigentlich kein Flavio Briatore mehr in der Formel 1 geben, weil es eigentlich lebenslänglich hieß. Das hat aber ein Gericht damals aufgehoben und hat es quasi beschränkt. Ich glaube, bis 2013 hätte es, glaube ich, gelten sollen. Es gab dann eine außergerichtliche Verständigung, dass unter anderem eben Flavio Briatore eine gewisse Zeit weder in der Formel 1 noch in der FIA gewisse Ämter übernimmt, also auch keine Teamchefrolle und auch keine sonstigen Ämter. Und man hat ja alle Punkte gestrichen. Das ist ja auch so schön geschrieben, auf unbestimmte Zeit. Genau, bei Pat Simons sah es ein bisschen anders aus, eine 5-jährige Sperre. Der ist ja auch wieder, war ja auch zurück. Und der Skandal ist, oder warum dieses Thema ja bis heute anhält, liegt ja daran, dass Bernie Ecclestone in seinem hohen Alter, junge 94 Jahre, mal ein vielleicht unglückliches Interview gab und in diesem Interview quasi eigentlich preisgab, ja, wir wussten es eigentlich schon noch in der Saison, wo es passiert war. Und sich Felipe Massa, der sich seines Titels beraubt sah, Lewis Hamilton wurde am Ende des Jahres Weltmeister, holte dann seinen ersten WM-Titel damals, der sich sagt, nee, eigentlich bin ich der rechtmäßige Weltmeister und mir steht das zu. Und dieses Thema hält bis heute an und im Herbst diesen Jahres wird vor einem Londoner Gericht darüber verhandelt werden.
Ja, okay. Jetzt muss ich dich noch einmal kurz berichtigen zu dem Hergang von diesem ganzen Unfall. Alonso war schon in der Box, bevor der Crash stattgefunden hat. Und damals in 2008 war das noch so geregelt, dass du erst unter einem Safety Car erst in die Box konntest, nachdem alle Autos hinter dem Safety Car eingereiht sind. Das heißt, Alonso war schon in der Box zu dem Zeitpunkt und es sind alle anderen danach in die Box, als der Safety Car gekommen ist. Das heißt, er konnte praktisch am ganzen Feld vorbeifahren und hat dadurch die Führung übernommen. Nur um das mal kurz zu berichtigen. Ich glaube, das kam ein bisschen falsch rüber im ersten Moment. Ja, genau. Ich weiß nicht, ich würde jetzt erstmal ganz gern von dir wissen, wie du das siehst. Priatore, soll der noch in der Formel 1 bleiben oder nicht? Ich sage nein.
Ich glaube, vor nicht allzu langer Zeit gab es mal ein Interview, da ist auch nochmal darauf angesprochen worden und ich hatte nicht den Eindruck, ob es mit RTL war, mit irgendeinem Medium hatte er ein Interview und ich hatte nicht den Eindruck, dass er, wie soll ich sagen, heute eine andere Sicht auf diese Dinge hat, dass er das heute als Fehler bezeichnet, was er damals macht. Er hat es damals diesen Vorwurf von sich gewiesen. Das Team stand erstmal noch eine Zeit lang hinter ihm. Später hat es ihn dann doch entlassen. Ich finde es, wenn er sich mal entschuldigt hätte und gesagt hätte, ja, ich habe damals diesen schwerwiegenden Fehler gemacht und ich habe vielleicht auch die Gesundheit meines eigenen Fahrers damals irgendwo aufs Spiel gesetzt. Ich bereue es sehr, dann hätte jedermann eine zweite Chance verdient. So aber, dass er irgendwann aus der Formel 1 rausflog und irgendwann war er einfach wieder da, weil bei Renault Alpine einfach nichts läuft und man in Flavio Briatore so ein bisschen den Retter des Teams sieht, und er dann einfach wieder da war, erstmal so als strategischer Berater, dann Chefberater und jetzt wieder so in dieser Interimsrolle, eigentlich Entscheiderrolle fast schon, quasi wieder so in die Formel 1 reingekommen ist, ohne dass er je bedauert hat, was er damals gemacht hat. Gemessen daran hat er es aus meiner Sicht auch nicht verdient.
Nee, also da stimme ich dir zu. Ich finde auch, so Leute haben, also tut mir leid, er hat es damals vergeigt. Das ist unfair gegenüber allen anderen, die ehrlich am Wettbewerb teilnehmen. Und wer wirklich keinerlei Reue zeigt oder keinerlei Einsicht, dass da irgendwas dran hätte falsch sein können, so eine Entscheidung zu treffen, hat es meiner Meinung nach auch nicht verdient, wieder zurückzukommen. Und ich finde, dass er, das sage ich mal, seine Rückkehr zu Recht sehr, sehr kritisch von eigentlich fast allen gesehen wurde, außer irgendwie vom Alpine-Team, keine Ahnung.
Ja. Ja, Luca Di Meo hat ihn ja zurückgeholt.
Bitte?
Luca Di Meo hat ihn ja zurückgeholt, der mittlerweile jetzt ja auch von Renault abberufen wurde oder nach außen hin er freiwillig gegangen ist. Ist er jetzt bei irgendeinem Schmuck, irgendwas mit Schmuck müsste es glaube ich sein. Jedenfalls nicht mehr in der Formel 1 tätig. Also natürlich gab es Leute bei Renault, die damals in ihnen, weil natürlich Briatore, wenn man auf seine Formel 1-Zeit zurückblickt, seine Zeit bei Benetton, die Zeit mit Michael Schumacher damals, dann die Jahre 2005, 2006, wo man die beiden Weltmeisterschaften geholt hat mit Fernando Alonso, dann aber ging es runter mit der Konkurrenzfähigkeit, dann war halt einfach nicht mehr, da waren keine Titel mehr drin, dass man sich irgendwie daran zurückerinnert hat und gesehen hat, ja, Briatore, der hat es damals geschafft, der hat es bei Benetton geschafft, der hat es bei Renault geschafft. Warum schafft das nicht auch jetzt? Ist per se auch nicht das Problem, das ist auch nicht das Thema, sondern dass einfach diese fehlende Reue nicht vorhanden ist. Also er sieht diesen Fehler, er sieht seinen Fehler bis heute nicht und auch nicht nur, dass er beschissen hat oder bescheißen wollte, es hat ja funktioniert, aber im Nachgang ist er aufgeflogen, sondern, und das ist das Schwerwiegendste, du kannst immer nie abschätzen, was bei einem Crash passieren kann.
Das ist richtig.
Und das konntest du auch, und das konntest du bei Nelson Piquet Jr. ja auch nicht absehen. Das heißt, du gehst ja auch ein unsichtbares Risiko zusätzlich mit ein. Und das in Kauf zu nehmen, nur damit Fernando Alonso das Rennen gewinnen kann, da gehört schon einiges dazu.
Ja, also ich finde auch, das ist mit einer der, sag ich mal, krassesten Skandale in der Formel-1-Geschichte. Also das ist schon wirklich unverschämt. Ja, unverschämt ist ein wirklich schönes Wort für so eine Aktion. Ja, und dann sage ich mal, wenn man schon so Nelson Piquet Jr. dazu bringt, da mitzuziehen. Gut, ich meine, die haben ihm auch wahrscheinlich die Pistole auf die Brust gesetzt, keine Frage. Aber das beschädigt ja nicht nur, sage ich mal, das Image vom Team, sondern auch sein Image. Und das ist echt Wahnsinn. Und ich meine, Alonso wurde ja auch noch mit in den Dreck gezogen, anfangs zumindest, bis praktisch bewiesen war, dass er von der Situation nichts wusste. Ja, ich finde es krass. Und ich meine, die haben ja auch sämtliche Sponsoren daraufhin verloren, weil die halt auch alle nichts damit zu tun haben wollten. Und ich kann es verstehen, weil das ist halt wirklich scheiße. Tut mir leid. Anders kann man es nicht sagen.
Es war ein verzweifelter Versuch, auf Gedeih und Verderb dieses Rennen zu gewinnen, weil man es aus eigener Kraft einfach nicht geschafft hat.
Ja, doch, danach, also im Rennen ja schon.
Ja, aber unter normalen Voraussetzungen hätte es so nicht funktioniert. Es hätte natürlich jemand anderes crashen können, aber nach dem Ablauf, wie damals mit Boxenstopp, du hast es erzählt, hätte es schon Glück gebraucht. Das wäre schon ein wirklicher Zufall gewesen, dass ein Crash passiert und Alonso ist in der Box und profitiert vor allen anderen Fahrern. Und so wollte man es in die eigene Hand nehmen und das Schicksal bestimmen. Nur, ja. Aber um nochmal einen Satz noch kurz zu Felipe Massa.
Ja, da bin ich jetzt auch noch drauf gekommen.
Ja, weil dieses Thema ja bis heute ja anhält. Wenn man überlegt, war doch, glaube ich, auch Singapur. Felipe Massa, Boxenstopp, wo er den Tankschlauch mitgenommen hat.
Boah, ja, ich glaube,
das war ja dieses Rennen, wo er eigentlich dieses Rennen ursprünglich gewinnen sollte.
Ja.
Und dann am Ende ja, glaube ich, 13. wurde, weil er den Tankschlauch noch mitgenommen hat und das ein totales, katastrophales Rennen geworden war für ihn. Und bitter fand ich nur wirklich im letzten Rennen, ich glaube, das war ja sein Heim-Grand-Prix, war Brasilien, den konnte er zwar noch gewinnen und es sah zunächst ja auch noch aus, als würde er Weltmeister werden. Nur dann hat eben Lewis Hamilton dann zum Schluss noch, glaube ich, Timo Glock noch überholt und es war ja eh so ein Mischwetterverhältnisse, geregnet, dann eben war es wieder trocken und deswegen war es ja auch keine so leichte Zeit für Timo Glock damals, der ja so ein bisschen noch diesen Hass mit abgedrückt hat. Und ich habe diese Bilder noch vor Augen, wo der Vater von Felipe Massa erst noch gejubelt hat in der Ferrari-Box mit allen anderen und auf einmal kam die Mitteilung, Lewis Hamilton ist es. Und dann so dieses, wo du richtig gesehen hast, dass ihm richtig die Kinnlade runtergefallen ist. Und dieses Entsetztsein, dieses Schockiertsein, so. Das glaube ich, also dass das natürlich Wunden hinterlassen hat. Ne, du gewinnst dann Heim Grand Prix, bist am Ende aber trotzdem kein Weltmeister. Ich glaube, da ist Ferrari einfach schuld. Also alleine schon mal dieser völlig misslungene Boxenstopp. Aber was bringt's dir dann auch jetzt, selbst wenn ein Gericht ihm den WM-Titel zusprechen könnte? Ich fände es ja dann geil, wie Lewis Hamilton reagieren würde, wenn er auf einmal einen weg. Dann nur noch 6 WM-Titel. Ich glaube, dann ist er völlig am Ende. Würde jetzt super ins Timing reinpassen. Aber was würde das Felipe Massa heute noch bringen? Weil du weißt, du hast den nicht aus eigener Kraft eingefahren, sondern irgendein Gericht hat das dir quasi zugeurteilt. Also was hast du? Klar sagt er, okay, es geht natürlich auch noch um Cash, aber er will ja auch den WM-Titel. Gut, damit dahinter sagen kann, Felipe Massa, Weltmeister von 2008, 17 Jahre.
Also, ich glaube nicht, dass das Gerichtsverfahren da jetzt nochmal so viel hermacht. Vielleicht wird dann das Urteil gefällt. Ich bin kein Gerichtsprofi, ich bin kein Rechtsprofi, würde ich jetzt gerne dazu sagen.
Das geht um Geld. Also Geld schon. Also Geld wird ihm sicher schon.
Geld schon zugesprochen und bekommen. Vielleicht gibt aber es dann auch eine Art von Urteil wie, ja okay, es hätte anders laufen müssen, es war nicht rechtens, aber der kriegt nie im Leben den Titel zugesprochen. Davon gehe ich nicht aus. Nicht nach so langer Zeit und da spielen ja noch ganz viele andere Faktoren mit. Es hängt ja nicht nur von diesem einen Rennen ab und das ist es. Und deswegen, da kann der wegen mir noch, es soll jetzt gar nicht respektlos gegenüber ihm sein, weil ich glaube, das tut dir natürlich seelisch weh, wenn du so knapp eine Weltmeisterschaft verlierst. Keine Frage. Aber du hast nichts mehr damit gewonnen und ich finde es, irgendwann ist auch einfach mal gut. Meine Ansicht. Also, weil...
Wir werden sehen. Wir werden es, glaube ich, im Oktober oder was dürfte es losgehen. Wir werden sehen und werden dann auf jeden Fall nochmal drüber sprechen. Ja. Aber ich glaube, hat sich damit einen Satz noch dazu, dann kommen wir zum nächsten. Jo. Hat sich eingefallen, auch nicht damit getan. Dadurch, dass er ja die Vier, die Formel 1, Bernie Ecclestone, allesamt verklagt, ist er ja auch seither kein gern gesehener Gast mehr in der Formel 1. Es gab zwar mal so ein paar Ausnahmen, aber eigentlich ist er eher so, naja, dich wollen wir jetzt ungern hier haben. Also er hat sich damit eigentlich auch ein Stück weit selber geschadet.
Ja, natürlich.
Wenn man überlegt, wann hast du in letzter Zeit, wenn man überlegt, gerade bei den Post-Race-Interviews, da hörst du keinen Felipe Massa. Nee. Das wäre durchaus auch eine Aufgabe für ihn gewesen. So, ne? Und da geht's natürlich auch um Geld. Die werden da auch ein kleines hübsches Sümmchen dafür bekommen, dass sie das machen. Das nimmt er sich ja dadurch selber. Nur um darauf zu hoffen, dass der ganz große Wurf dann beim Gerichtsverfahren rauskommt. Boah. Also ich finde, er soll es lassen.
Ja, sehe ich auch so. Und ich glaube, damit können wir jetzt auch sagen, case closed. Das war doch mal Gerichtssprache, super. Nur auf der falschen Sprache. Ja. Ja.
Wir sollten auch mal so einen True Crime Podcast machen. Den nennen wir dann wie einer meiner. Guckst du eigentlich True Crime?
Ja.
Also ich meine jetzt nicht Podcast, sondern ich meine jetzt noch klassisch TV?
Nee, ich gucke einen YouTube-Kanal, der Art Dokumentation drüber macht. Es ist kein Podcast in dem Sinne, weil halt auch videografisches Material und alles dabei ist. Aber TV, nee, ich habe nicht mal einen Fernsehanschluss.
Medical Detectives.
Kenne ich.
So, Grüße an Marc Benecke, wirklich seit Anbeginn ja dabei, weil du gerade von Gericht sprach, ne? Medical Detectives, Geheimnisse der Gerichtsmedizin. Können wir auch mal machen. So,
ja.
The next one.
Ja, es geht weiter mit dem Wort Gate. Diesmal aber nicht Crashgate, sondern Spygate. McLaren wurde im Jahr 2007, also man merkt schon, die 2000er, das waren ziemlich turbulente Jahre, schuldig gesprochen in einer, wenn man es so nennen mag, Ausspionieraffäre. Wenn man, ich weiß nicht, ob Spionieren das richtige Wort ist tatsächlich, ich erkläre jetzt mal, was passiert ist. Und zwar hat ein damaliger Ferrari-Mitarbeiter in einem Copyshop ungefähr 900 Seiten vertrauliche Ferrari-Unterlagen kopiert und sie einem Mitarbeiter von McLaren zukommen lassen. Das ist natürlich nicht erlaubt. Es sind vertrauliche Daten. Es gab auch in den Jahren schon sowas wie Datenschutz und ich weiß nicht was. Und ja, das Ganze ist aufgeflogen, indem eine sehr aufmerksame Copyshop-Arbeiterin, beziehungsweise es war, glaube ich, sogar die Besitzerin dieses Coffeeshops, Coffeeshop sage ich schon, es war ein Kopierladen, Entschuldigung. Die hat die Dokumente gesehen und hat gedacht, okay, das sieht nicht ganz richtig aus. Und hat das dann einfach mal ganz freundlich bei Ferrari gemeldet. Und die haben natürlich direkt alle Alarmglocken schrillen lassen, haben die FIA kontaktiert. Da wurde dann natürlich eine Investigation geöffnet und der ganze Sachverhalt wurde untersucht. Und es hat sich dann halt eben bestätigt, dass ungefähr 900 Seiten vertrauliches Ferrari-Material bei McLaren in den Händen liegt. Da geht es dann wirklich um so Aspekte wie Aerodynamik, Gewichtsverteilung. Also wirklich alles, was du brauchst, um ein Auto zu bauen. Und das ist jetzt nur eine kleine Anekdote nebenbei, das hat jetzt mit dem Skandal selber nichts zu tun. Ferrari ist ja tatsächlich in dem Jahr zumindest Fahrerweltmeister geworden. Also das Auto war ja gar nicht mal so schlecht. Aber gut, das Ganze ist aufgeflogen, wie gesagt, durch besagte Copyshop-Mitarbeiterin. Und ja, dann kommen wir nämlich jetzt zu der Bestrafung von McLaren. Und ich glaube, das ist die härteste Strafe, die man in der Formel-1-Welt je sehen durfte bisher. Die haben nämlich mal direkt eine 100 Millionen US-Dollar Strafe bekommen. Das ist eine Summe, das muss man sich mal vorstellen. Das tut auch einem gestandenen Formel-1-Team weh. Keine Frage. 100 Millionen Euro sind verdammt viel Kohle. Und on top wurden sie auch noch die ganze 2007er-Saison von der Konstrukteurs-WM ausgeschlossen. Das heißt, sie sind praktisch mitgefahren, haben aber keine Punkte gesammelt. Und wir wissen ja... Damit kein Geld, genau, das wollte ich jetzt noch erwähnen. Man muss aber dazu sagen, die Fahrer waren davon nicht betroffen. Die konnten trotzdem noch Punkte für die Fahrer-WM sammeln. Aber wie gesagt, in der Konstrukteurswertung gab es halt keine Punkte. Und ja, Lewis Hamilton und Fernando Alonso zu der Zeit, die sind ja sogar noch schrapp am WM-Titel vorbeigeschrappt. Also das ist, ja, interessanter Sachverhalt. Wie siehst du das? Vor allem im Hinblick auf die Strafe, weil die ist ja schon echt krass. Also
gut, dass man natürlich aus der Konstrukteurs-WM ausgeschlossen wird, hat man ja auch bei Renault schon gehabt dann dadurch, ne? Durch das spätere, wie heißt es schon wieder? Crashgate. So, jetzt haben wir es wieder. 100 Millionen. Ja, also natürlich, es muss eine Strafe sein, die wehtut. Die Frage ist, da kann ich mich jetzt nicht mehr dran erinnern, sind diese Daten, die man von Ferrari bekommen hat, überhaupt auch verwendet worden? Also ist es nur die Annahme, dass... Ja, bitte.
Ich habe mich vorhin noch mal ein bisschen in das Thema eingelesen und Pietro della Rosa hat im Jahr 2020 ein Interview gegeben über diese Zeit von der Spygate-Affäre und er sagte, er war zu der Zeit selber Teil vom McLaren-Team. Also wäre auch verwunderlich, wenn er die in die Pfanne hauen würde zu der Zeit. Er sagt, es waren Informationen, die man hätte nicht verwenden können. Wollte ich nur mal so kurz einwerfen. Jetzt gebe ich das Wort wieder.
Wieso hast du das nicht beim Interview noch mal kürzlich mit ihm noch mal besprechen können?
Weil ich ja heute erst gelesen habe.
Schlecht vorbereitet, so geht das nicht. Ja gut, das sind solche Interviews, das kannst du natürlich dann, ich sag mal, ich wollte jetzt eigentlich sein in der Pfeife rauchen, aber ich formuliere es freundlicher, durchaus in Zweifel ziehen. Weil klar, wer liefert sein Team, ne, quasi der Öffentlichkeit aus? Ich glaube, das ist die Kernfrage. Sind diese Daten in irgendeiner Form verarbeitet worden? Profitiert der McLaren in irgendeiner Form? Wenn ja, dann haben sie diese Strafe in jedem Fall verdient, weil es wirklich ein Versuch gewesen wäre, Ferrari zu kopieren oder halt zumindest mal in weiten Teilen zu kopieren. Wenn nicht, dann hat da einer das Team richtig in die Pfanne gehauen und wirklich das Team ordentlich beschädigt. Und das ist die große Frage. Also ich gehe mal davon aus, wenn diese Strafe ausgesprochen wurde, dass man damals irgendwelche Indizien auch gefunden hat, die darauf schließen lassen, dass diese Daten in irgendeiner Form verwendet wurden.
Ich würde da jetzt noch kurz meinen Gedanken gerne einwerfen wollen. Warum würdest du überhaupt versuchen, an die Unterlagen dran zu kommen, wenn du nicht die Intention hast, sie zu verwenden?
Die Frage ist, ja, war das eine Aktion eines Einzelnen, weil er sich irgendwas erhofft hat? Oder ist er von einem Team darauf angesetzt worden, guck mal, ob du uns diese Daten beschaffen kannst?
Ja.
Also mehr Optionen hast du eigentlich. Entweder du bist angeschiffelt worden oder du wolltest selber quasi dich irgendwie profilieren, keine Ahnung, dir irgendeinen Vorteil dadurch herausholen. Mehr Optionen hast du ja nicht.
Ja, natürlich. Also ich sag mal, egal wie es am Ende gelaufen ist, es ist eine verdammt abgebrühte Aktion und wie gesagt, die Konstrukteurstrafe ist definitiv angemessen, würde ich mal, also definitiv. Die 100 Millionen Euro, das tut schon weh und dann fehlen dir halt auch noch die Millionen aus der Konstrukteurswertung, das kommt noch oben drauf. Also ich glaube, da gab es definitiv einen Lerneffekt nach der Aktion, nach dem Motto, okay, das machen wir nicht nochmal, weil das wird teuer. Und ja, Formel-1-Teams sind steinreich, aber auch denen geht irgendwann die Kohle aus. Und wenn man halt, sage ich mal, gefühlt mehrere hundert Millionen Dollar ablächen muss, weil man es verbockt hat, dann das machst du kein zweites Mal. Also
lass uns lieber mal über Indianapolis 2005 sprechen, weil da kann ich mich noch super dran erinnern, nämlich, weil ich fand das so sensationell ein Bild. Ja, da waren wir ein bisschen jung, ne?
Ja.
Wie alt? Da bist du auf die Welt gekommen, oder? Oder wann war das?
Nee, hör mal. Nee, so jung bin ich auch nicht. Ich war
20.
2 Jahre.
Ah, jetzt fühle ich mich aber alt, lieber Gott, lieber Herrgott. Möchtest du die Story einfach mal erzählen, wie du sie damals so wahrgenommen hast? Ach so, als 2-jähriges Mädchen ist schwierig.
Ja, gar nicht.
Wobei, stell ich mir irgendwie auch irgendwie so putzig vor, ne? Mama setzt sich vor den Fernseher, puff, hier, guck Formel 1. Nein, es war ja schon ein Wochenende. Ich habe dieses Bild noch, wie sie dann wirklich in der Startausstellung standen. Nur die Bridgestone-Teams, Ferrari. Es war ein Five-Konzert, was wirklich seinesgleichen gesucht hat, verständlicherweise.
Ja.
Weil die Leute natürlich Unmengen an Geld bezahlt haben, um bei diesem Rennen dabei zu sein. Das muss man dazu sagen, es ging ja um Michelin. Damals hatte man ja in der Formel 1 noch 2 verschiedene Reifenhersteller. Das wünsche ich mir bis heute eigentlich, um für ein bisschen Spannung zu sorgen, weil Pirelli als Einheitsreifenhersteller gefällt mir bis heute nicht. Aber damals war das eben noch so. Und Ralf Schumacher, der hatte an dem Wochenende schon einen Crash. Damals in, glaube ich, den Toyota. War er schon im Toyota? Ich weiß es gar nicht mehr, in welchem Team er damals. Er hatte damals einen Crash. Und so fing das eigentlich an, dass man besorgt war, dass da vielleicht mit den Reifen was nicht in Ordnung sein könnte. Und im Laufe des Wochenendes, glaube ich, das Qualifying hat man ja auch noch bestritten. Und am Sonntag hat sich dann herausgestellt, das ist zu gefährlich, was wir hier machen. Wenn wir dieses Rennen bestreiten, dann könnte das zu einigen Crashs irgendwie führen. Vielleicht kann man mal aus der Regie mal herausfinden, welches Team damals Ralf Schumacher 2005 fuhr. War das, müsste eigentlich, weiß nicht, ob es Toyota oder ob es damals noch BMW Williams war. Aber sei es unabhängig davon. Und dann gab es die Formation Lab damals. Alle Teams sind natürlich mitgefahren, nur die ganzen Michelin-Teams sind dann aber alle schön in die Boxengasse abgebogen und auf dem Grid, war Toyota.
Ich habe es gerade auch rausgesucht.
2005 bis 2007, genau, habe ich es richtig im Kopf, dieses Bild. Und dann hast du im Grid eben nur die wenigen Gridstones. Michael Schumacher und Rubens Barrichello. Dann halt eben noch so völlig uninteressante Teams wie Jordan. Gut, glaube ich, was damals noch Heinz-Harald Frenzen, der mitfuhr, war der nicht auf dem Podium damals? Wer war denn damals noch auf dem Podium?
Gut möglich, ich kann es ja jetzt auch nicht.
Bitte herausfinden, wer damals auf dem Podium war. Also Michael Schumacher vor Rubens Barrichello, ja. das ist klar, aber wer, ich meine, irgendein Jordan müsste es gewesen sein. Bitte mal herausfinden. Und ich sag mal so, man war ja bei der Formel 1 sehr uneinsichtig. Man wollte ja eigentlich, dass dieses Rennen bestritten wird. Und die Teams, die Michelin-Teams, haben sich gedacht, okay, wir kommen unseren Verpflichtungen nach, indem wir dann quasi an dieser Formation Lab teilnehmen und dann das Auto abstellen. Ich weiß nicht mehr, mit welcher Begründung, weil du kannst ja heute auch das Auto abstellen, wenn du technische Probleme hast. Musst du es natürlich immer so ein bisschen auch vernünftig begründen. Und haben sie dann damals alle gemacht und dann war das ein Rennen, das, was man so davor und auch danach nie wieder erlebt hat. Also das war ein lustiges Bild und dieses Pfeif-Konzert, das hab ich noch gut in Erinnerung. Also das war auch für Schumi damals nicht sonderlich angenehm, da auf dem Podium zu stehen. Schumacher, Barrichello, Thiago, Montero. Okay, für welches Team fuhr der? Das sind ja Namen, an die sich heute ja auch kein Mensch mehr erinnert.
Ja, also ich würde erstmal meine Einordnung hier kurz rauszulassen. Wie gesagt, ich habe das Rennen selber nicht erlebt, dafür war ich ein bisschen zu jung.
Jordan war es.
Das war Jordan, okay. Ich würde den Rücktritt der Teams nicht als Skandal bezeichnen, in meinen Augen, weil es ist eine gerechtfertigte Entscheidung. Die Teams haben sich und die Fahrer selber haben sich für das eigene leibliche Wohl entschieden. Und ich finde, das ist eine sehr respektable Entscheidung, zumal in der Vergangenheit, also wirklich in der weiten Vergangenheit, Sicherheit damals noch keine Priorität war. Und deswegen finde ich die Entscheidung richtig und wichtig, dass man sagt, okay, wir setzen unseren Fahrern dieser Gefahr nicht aus. In der Hinsicht ist es in meinen Augen kein Skandal. Für die Fans ist es natürlich ein Riesenskandal gewesen. Und ich verstehe es. Du gehst dahin, du freust dich ein ganzes Wochenende, hast weiß Gott wie viel US-Dollar, in Indianapolis ist es natürlich US-Dollar, hingeblättert, um dran teilzunehmen. Und dann siehst du 6 Fahrer im Feld. Und dann denkst du dir, okay, dafür bin ich ja jetzt nicht hier hingekommen. Und da, aus Fanperspektive verstehe ich das. Aber dass man aus der Teamperspektive gesagt hat, okay, wir nehmen an dem Rennen nicht teil, finde ich vollkommen gerechtfertigt in meinen Augen.
Ja, okay, was die Teamentscheidung oder die Fahrerentscheidung betrifft, ist das eine, aber der eigentliche Skandal ist schon zu sehen bei Michelin. Weil
ja,
du lieferst ja nicht einfach so Reifen aus, sondern die werden natürlich auch gewissen Untersuchungen und Prüfungen unterzogen.
Das ist richtig, ja.
Und die müssen ja damals offensichtlich ja irgendwelche, sagen wir mal, Probleme hätten aufweisen müssen, wo man hätte sagen müssen, okay, mit diesen Reifen geht's nicht.
Ja.
Also das eigentliche Versagen kann man dann vielleicht eher beim Reifenhersteller sehen. Als Skandal sehe ich es auch nicht. Es ist ein Novum in der Formel-1-Geschichte, glaube ich, kann man eher so formulieren,
ja,
weil sowas davor und danach nicht mehr gab. Und ich kann mich noch gut dran erinnern. Und ich fand das Rennen natürlich todlangweilig, weil was willst du erwarten? Ne? Ein Jordan oder ein Minardi wird keinen Ferrari überholen. Ne? Also von dem her war das natürlich stocklangweilig, aber wenn ich damals schon über die Formel 1 berichtet hätte, hätte ich es richtig geil gefunden, ne? Weil so eine Story, die hast du wirklich nicht alle Tage. Also,
richtig, ja.
Und man wird sich halt immer wieder, also wenn du heute an Indianapolis zurückdenkst, dann denkst du automatisch eben an dieses Rennen, was im Endeffekt kein Rennen war. Also eigentlich hätte man dann sagen müssen, okay, wir sagen es ab. Hätte die Sache auch nicht mehr arg viel besser gemacht.
Ja.
Lass uns jetzt mal im Schnellverfahren mal, du schreibst übrigens, ich muss übrigens unseren Zuschauern mal beichten, du schreibst Michael Schumacher in der Überschrift mit einem H.
Das ist aber auch tatsächlich nur in der Überschrift passiert und ich vermute eher, dass mir da die Autokorrektur in die Quere gekommen ist, als dass ich, guck doch mal da drunter,
so
da steht es doch richtig.
So nicht, so
ich weiß
nicht.
Sehr wohl, wie man Schumacher
so
schreibt.
So nicht, so nicht.
Okay.
Ich wollte dich mal kurz ans Messer liefern.
Ja, das machst du gerne. Ja, okay, legen wir los.
Also eigentlich müssten wir da müssten wir eine Sondersendung machen, weil über Michael Schumacher und seine WM-Kämpfe, wie du es betitelt hast, da fällt ja, also da, an sich mal die Michael Schumacher Skandale, da gab es ja viele. Ich glaube Monaco 2006 im Qualifying, weil er sein Auto dann in die Leitplanke abgestellt hat, dass ich weiß nicht, wer danach noch kam, sich wer nicht verbessern konnte. Also Schumacher, der hat schon gewusst, wie er es machen muss. Er hat natürlich auf eine sehr, teilweise auch sehr drastische Art seine Konkurrenten da so ein bisschen aus dem Rennen genommen, um da Weltmeister zu werden. Vor allem, glaube ich, was so ein bisschen im Kopf hängen bleibt, ist Jacques Villeneuve und eben Michael Schumacher. Aber natürlich auch Damon Hill. Also das waren noch so diese Geschichten in den 90ern.
Ja, kann ich jetzt natürlich nicht aus Riesenerfahrungsberichten berichten. Ich weiß, dass ich noch nicht gelebt habe, ist okay. Aber ich habe mich trotzdem mit der Materie natürlich auseinandergesetzt und ich habe mir die Szenen ja auch angeguckt. Das kann man ja, danke an die Digitalisierung an der Stelle, auch heutzutage noch gut nachverfolgen. Das heißt, ich weiß, was passiert ist. Und vielleicht würden die einen oder anderen, das hängt von der Person ab, es jetzt als Majestätsbeleidigung bezeichnen, aber in meinen Augen ist so ein Verhalten. Ich erkläre noch mal kurz, was passiert ist in den zwei Fällen. 97 hat Schumacher Jacques Villeneuve praktisch versucht, von der Strecke zu rammen, wenn man es so ausdrücken will. hat nicht funktioniert, ist dann nämlich selber aus dem Rennen ausgeschieden und Villeneuve konnte weiterfahren und ist daraufhin auch Weltmeister geworden. Also nicht Schumacher, ist natürlich ein bisschen blöd gelaufen. Wurde von der FIA auch sehr drastisch bestraft. Schumacher ist dann nämlich aus der ganzen WM-Wertung geflogen. Das heißt, der war am Ende nicht mal mehr Vize-Weltmeister. Der war gar nichts mehr, um genau zu sein. Und musste sogar noch Sozialstunden ableisten. Ich wusste, dass er damals aus der WM-Wertung rausgeflogen ist. Mir war aber nicht bekannt, dass er Sozialstunden ableisten musste. Ich dachte, mit Max Verstappen wäre das tatsächlich ein Novum gewesen, als er da ein bisschen rumgeflucht hat. Scheint wohl nicht der Fall gewesen zu sein. Das mal für die erste Situation, von der wir hier gerade reden. Und die zweite, die hat sich 1994 abgespielt. Da ist Schumacher mit Damon Hill kollidiert. Da munkelt man, dass das auch vielleicht ein bisschen Absicht mit sich getragen hat. Wurde nie offiziell, sage ich mal, bestraft oder so abgestempelt. Aber es hat wirklich viel Kontroverse mit sich gezogen, weil er ist infolgedessen dann Weltmeister geworden. Zum ersten Mal hat sich zum ersten deutschen Weltmeister gekrönt überhaupt. Aber wie gesagt, da stand der Erfolg dann ein bisschen im Schatten, weil viele halt gesagt haben, es war unfair. Und ich gehe da mit. Ich finde es auch ein unfaires Verhalten. Ja, es ist ein krasser Weg, Weltmeister zu werden. Und ja, ich sag mal, die Nerven muss man erstmal haben, um so abgebrüht zu sein und sowas abzuziehen. Das ist durchaus respektabel, dass man wirklich bereit ist, so viel zu tun, um den Titel zu gewinnen. Aber egal, wer hinter dem Steuer sitzt, das können die besten Namen der Welt sein. Man muss sportlich bleiben und ich finde, das fehlt hier. Und deswegen finde ich das in Ordnung, wenn es von anderen Leuten als Skandal bezeichnet wird. Auch wenn ich selber in der Zeit nicht dabei war und ich da nicht so ein Urteil fällen kann, wie die Leute, die das Rennen wirklich gesehen haben. So viel dazu.
Sportlich, ja, das sagt man immer so schön, ne? Es muss sportlich bleiben, aber es gibt so viele Beispiele aus der Formel 1, wo vieles einfach nicht sportlich war. Sicher, natürlich hat Schumacher auch so seine Fehler gemacht. Die Anti-Michael-Schumacher-Fans bezeichnen ihn ja heute noch als Schummelschumi. Das hält ja bis heute fort. Trotzdem hat er 7 Weltmeisterschaften eingefahren, ist der Erste, der das geschafft hat, der das zu einer anderen Zeit geschafft hat, wo man vielleicht auch mit härteren Bandagen gekämpft hat oder wo eben vieles durchgegangen oder wo man eben hat vieles durchgehen lassen, wo das noch nicht so hart sanktioniert war. Klar, also eben mit der kompletten Rausnahme aus der Fahrer-WM das eine, aber Schumi hat schon immer gewusst, wie er was machen muss. Also ich sag ja, Monaco 2006 im Qualifying hat gewusst, dass mit der Pole das wird nichts. Um sich aber diese Pole zu sichern, ich weiß nicht mehr, wer sich da hätte verbessern können. Einer, ich glaube, 1, 2 waren es noch, die schneller war. Das war das Pech dann von Schumacher. Er ist dann bestraft worden, musste dann ans Ende des Feldes und von da aus das Rennen beginnen. Also er hat schon seine Konsequenzen noch immer bekommen, aber Schumacher hat trotzdem diese Formel 1 geprägt und mit ihm einfach auch diese ganzen, ja, Skandale. Ich bin da wahrscheinlich, ich habe da zu sehr die Michael-Schumacher-Brille auf, um das jetzt alles als Skandal zu sehen.
Also,
aber dafür, wo er bestraft wurde, ist er bestraft worden.
Ja, in meinen Augen auch durchaus zu Recht. Ich glaube, würde man sowas heutzutage noch bringen, würde das Strafen mit sich ziehen, jenseits von Gut und Böse wahrscheinlich. Also damals waren die Zeiten noch ganz anders und ist ja gut, sage ich mal, dass sein Fehlverhalten bestraft wurde. Das hätte, wie gesagt, das geht mir hier nicht um den Namen. Hätte das jemand anderes gemacht, würde ich das genauso sehen. Also ja, ich will Action und ich finde es toll, wenn Fahrer auch mal abgebrühte Nummern bringen. Aber wie gesagt, es sollte fair bleiben, es sollte sportlich bleiben. Und in meinen Augen, jetzt auf die 2 Fälle bezogen, über die wir gesprochen haben, jemanden versuchen, absichtlich von der Strecke zu holen, ist in meinen Augen nicht richtig und sollte nicht belohnt werden. Ich sag's so.
Gut, lassen wir mal so stehen.
Ja.
Kommen wir zum letzten. Da habe ich keinerlei Erinnerungsvermögen, ja, deswegen überlasse ich den letzten, denn ja, aber du hast es vorbereitet.
Ja.
Deswegen überlasse ich dir den letzten Part. let's go.
Genau, ich finde das nämlich ziemlich interessant. Ich vermute mal, die meisten können sich daran nicht mehr erinnern, geschweige denn haben gelebt, schwer zu sagen.
Wann war das denn? Da steht ja nicht mal eine Jahreszahl dabei. 1975.
Sorry, ich dachte, ich hätte es hingeschrieben. Gott. Ja, aber ich finde es interessant, wenn man sich nämlich in diese Materie einliest, reinguckt, wie Formel 1 früher war und wie gewisse Dinge gehandelt wurden, ist das ein super Beispiel. Ich fasse es kurz, es war der Monti Juic, ich weiß leider nicht, wie man es ausspricht, Grand Prix, der hat in Barcelona stattgefunden im Jahr 1975. Also 50 Jahre her schon das Ganze. Und kurzer Background, 1972 ist Cervera, ich weiß nicht, ob der Name dir was sagt, Timo, auf ziemlich brutale Weise tödlich verunglückt im Watkins Glen Grand Prix damals, weil die Sicherheitsbarrikaden nicht richtig montiert waren. Und das hat dazu geführt, dass die Fahrer wiederholt die Barrikaden getestet haben, bevor sie auf die Strecke gegangen sind, um zu gucken, ob dann diesmal auch alles den Sicherheitsmaßnahmen entspricht. So. Dann war Tag des Qualifyings und es hat sich herausgestellt, die Barrikaden sind nämlich nicht richtig gesichert. Sie sind locker, die müssen nachgezogen werden und daraufhin haben die Fahrer dann bestreikt. Sie haben gesagt, wir fahren das Qualifying nicht. Das hat dann aber ziemliche Schlagzeilen gemacht und es wurde tatsächlich damit gedroht, dass die Autos beschlagnahmt werden und dass die Polizei eingreift, wenn die Fahrer nicht auf die Strecke gehen. Also da wurden alle Geschütze aufgefahren, um das Ganze dann doch noch irgendwie zum Laufen zu bringen. Ja, deswegen wurde der Streik dann aufgelöst und zum Beispiel Emerson Fittipaldi, das ist sicherlich einigen ein Begriff, ist ja auch Formel 1 Weltmeister, hat dann im Qualifying 3 Runden hingelegt, das war damals die Mindestzahl, die ist aber so derbe langsam gefahren, dass er sich bewusst dafür entschieden hat, eigentlich als Letzter zu starten. Aber ihm ging halt da seine Sicherheit vor, ist ja auch verständlich. Es wurde dann versprochen, die Leitplanken werden jetzt richtig montiert. Naja, kurz vorm Grand Prix wurde dann festgestellt, das ist immer noch nicht der Fall. Also haben die Fahrer sich erneut aufgebäumt. Es haben dann sogar angefangen, Teamchef wie Ken Tyrrell vom Tyrrell Racing Team, ich glaube, das versteht sich, angefangen, die Barrikaden selber nachzuziehen, damit Hauptsache dieses Rennen stattfinden kann. Fittipaldi hat direkt gesagt, okay, ich mache den Scheiß gar nicht erst mit. Der ist am gleichen Tag noch in den Flieger gestiegen nach Brasilien und ist nach Hause geflogen. Und 2, 3 andere Fahrer, die haben dann genau eine Runde im Rennen absolviert und sind dann auch mehr oder weniger nach Hause gefahren. Und ja, es sollte dann noch alles so kommen, wie es kommen musste. Im Rennen gab es dann leider noch einen tragischen Unfall, nämlich der Heckflügel von Rolf Stommelen, der ist abgebrochen und er ist dann mit seinem Auto in die Streckenbegrenzung geflogen, über die nicht richtig befestigten Leitplanken in die Zuschauer und es sind dann dabei auch leider 4 Leute ums Leben gekommen. Der Fahrer hat überlebt und ja, ein Jahr später ist die Strecke dann aus dem Kalender geflogen. In meinen Augen ist das ein Riesenskandal, zumal die Leute, die sich damit beschäftigen, wissen, wie viele, unfassbar viele tödliche Unfälle es zu der Zeit in der Formel 1 gab, weil Sicherheit definitiv nicht an erster Stelle stand. Und ja, ich habe gedacht, ich werfe einfach hier mal noch ein Beispiel raus aus der Vergangenheit, weil es hat nichts mehr mit der Formel 1 zu tun wie heute. Und ich glaube, wir können auch wirklich dankbar für die Sicherheit sein. Aber ich finde es durchaus fair, das als Skandal zu betiteln.
Kann man auf jeden Fall. Und vor allem müsste man da eigentlich eher über strafrechtliche oder hätte man über strafrechtliche Konsequenzen nachdenken müssen, weil das ist ja eigentlich schon wirklich vorsätzlich, weil man eigentlich dieses Risiko bewusst in Kauf nahm. Also da müsste man eigentlich nicht über sportliche Strafen, sondern wirklich über strafrechtliche Konsequenzen sprechen. Das würde aber heute in der Form gar nicht mehr passieren können. Heute würde wirklich jeder streiken, mit Team würde streiken. Also da würden die Betreiber vor Ort aber gänzlich alleine dastehen, bevor diese Sicherheit nicht zu 100% geleistet wird oder wurde. Ja, dann haben wir eigentlich alle soweit dann durch.
Genau.
Für heute.
Genau. Wie gesagt, ich finde das ganz interessant, mal so über die andere Seite vom Motorsport zu reden. Es passiert nicht alles auf der Strecke, es passiert auch vieles neben der Strecke. Und vielleicht erinnern sich ja die ein oder anderen Hörer und Zuschauer noch an den ein oder anderen Vorfall. Ihr könnt natürlich gerne mal dazu eure Einschätzung abgeben. Gerne in den Kommentaren, gerne per E-Mail an podcast@chapone.de. Ja, Genau, wir freuen uns drauf. Und wenn ihr Themenvorschläge habt für andere Themen, die wir in der Sommerpause gerne noch bereden können, weil wir haben noch ein paar Wochen vor uns und ich vermute auch nicht, dass noch so dermaßen viel passiert in den 3 Wochen. Deswegen lasst es uns wissen, haut gerne was rein. Ihr könnt uns auch über WhatsApp schreiben. Hast du die Nummer parat, Timo? Ich habe sie gerade nicht parat. Du, ich auch nicht, scheiße.
0821 20 711 357, wenn ich richtig liege.
Hoffen wir das doch.
Das müsste es die richtige sein. Ja, und die Chantal freut sich dann über eure Zuschriften, weil Daniel sagt mir, das ist richtig. Herzlichen Dank. Weil die Chantal, die hat Zeit. Ich muss meinen neu genutzten Balkon ausgiebig nutzen in dieser Sommerpause, deswegen, und du arbeitest dann am Wochenende, das Thema hatten wir ja auch schon, also wenn ihr dann Mail schreibt oder WhatsApp, dann schreibt einfach gleich Hallo Chantal, nicht erst Hallo Timo, sondern und dann läuft es und dann bereitet uns die Chantal nächste Woche wieder eine wunderbare Sendung vor.
Danke, dass du mich das wissen lässt, höre ich gerade auch zum ersten Mal.
Gerne.
Ich würde auch gerne noch anmerken, weißt du jetzt, ich gehe noch Vollzeit arbeiten.
Jetzt, mit meinem neuen Balkon, das muss alles irgendwie, weißt du, ich muss das irgendwie richtig gehandelt kriegen. Und wenn bis Ende des Monats Sommerpause ist, wo an den Wochenenden nichts passiert, ja, wie blöd wäre ich denn, wenn ich meinen Balkon da nicht nutzen würde? Du hast keinen, also von dem her... Also, Chantal freut sich. Ich sage von meiner Seite aus lieben Dank. Sie freut sich sehr. Man sieht ihre Freude auch ihr direkt an. Falls ihr es nicht ansehen könnt, jetzt lacht sie. Also, sie ist freudig und wartet ganz gespannt. Aber auch sonst so wird sie sehr kreativ sein. Bin auch sehr gespannt, welches Thema uns nächste Woche ereilen wird. Und ich sage von meiner Seite aus schon mal gute Woche und war wieder mir eine Ehre. Hast du ganz toll gemacht, Chantal. Nächste Woche aber ein bisschen mehr Mühe geben, gell?
Okay, ich würde noch gerne eine Frage einwerfen an die Zuhörer und ZuhörerInnen. Ich bin sehr interessiert an Formel 1.
Gendern wir hier.
Ja, in dem Fall jetzt schon. Wenn ihr Interesse habt an Vergangenheitsthemen aus der Formel 1, das ist meine Materie, dann lasst es mich gerne wissen, dann bereite ich was dafür zu. Timo verabschiedet sich schon, wunderbar. Gut, ich habe jetzt auch nichts mehr zu sagen. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit bis dahin und macht's gut. Ciao, ciao.
Wheelspin, der Formel 1 Podcast, wurde präsentiert von Dr. Anzai, dein Marktplatz für medizinisches Cannabis.
Champ One, der Formel 1 News Kanal.